So, wie letzte Woche besprochen, erstens gute Woche. Wie letzte Woche besprochen, sollten wir heute die Gemara, die wir am Freitag noch gelernt haben, nicht wiederholen. Und zwar nicht einfach nur wiederholen, sondern damit wir in Tosfot etwas schön sehen. Und wenn wir mit diesem Tosfot fertig sind, dann habe ich noch etwas extra mitgebracht. Deshalb ist es interessant, weil es gar nicht zu Masachet Brachot, wir lernen ja Masachet Brachot, aber das ist gar nicht Masachet Brachot. Das macht es noch interessanter. Okay, es ist nur indirekt verbunden mit dem Tosfot. Wir haben etwas davor kommt, aber ist verbunden mit unseren allgemeinen Themen. Also, mit welchem Thema haben wir uns letzte Woche beschäftigt? Wir haben schon alle gelernt, wir kennen das schon, ja?
Vor allem Simon.
Okay. Simon. Genauer gesagt, das hat uns beschäftigt.
Die Frage war irgendwie, ob der Simon in der eigenen Bracha ist oder nicht.
Ja, das stimmt, das war die Frage, aber in der Gemara wird das ein bisschen anders formuliert. Die Frage ist, bis wo geht Birkat Simon?
Ja.
Das war die Frage. Und Rashi hat seine eigene Interpretation davon. Und bevor dass wir zu Rashi kommen, einfach sagen, es gibt hier eine Meinungsverschiedenheit zwischen Nachman und
Rav Sheshet.
Okay. Und was ist eigentlich, woraus besteht die Meinungsverschiedenheit?
Bis wohin aufmerksam sein muss, wenn Simon gesagt wird, also einer, der eigentlich weggehen würde, bis wohin der dabei sein muss, weil Simon gesagt wird.
Bis wohin er unterbrechen muss,
wenn
er weiter ist.
Ah, bis wohin
er sein,
ja.
Also, das war ja die
Interpretation
des
Okay, stimmt. Also die Frage war einfach.
Ich möchte hier schon betonen, nach meinem Besten, ich habe kurz mit Steinsalz letzte Woche geschaut. Ich glaube, Steinsalz erzählt nicht einmal von Rashi, geht direkt mit aufs Wort, weil diese Erklärung eigentlich schlüssiger ist in diesem Fall. Aber wir wollen es ja verstehen.
Ja, ich habe ja auch das sofort angeschaut.
Also, die Frage ist, ob Birkat HaSimon nun Varech ist oder Besa Sonnetakol. Und dann werden Quellen gebracht, man spricht von Birkat von Simon, ja, zwei Breitot. Eine Breiter sagt, Birkat Amazon Schneim Ushlosha. Und ein anderer Breiter sagt, Shlosha Valba. Und dann haben wir versucht, das zu erklären. Und in der ersten Interpretation sagen wir, sehr einfach. Alle sind der Meinung, Antov war Metivis nichts von der Torah. Ja? Und die Machloket ist eben die Machloket zwischen Rav Nachman und Rav Sheshet. Weil Steinmusch für Shalosh ist, das heißt, wir zählen jetzt, was nach dem, mit Simon ist 3 Brachot, ohne Simon 2 Brachot. Das ist die Meinung, dass Hazan et Akol noch ein Teil von Simon ist. Und bei dem steht 3 und 4, meint er 3 Brachot ohne Simon und 4 Brachot mit Simon, weil Nevarech als selbstständige Bracha betrachtet wird. Das war die Erklärung, die wir geben wollten. Und nach dieser Erklärung wäre die Machloket zwischen Rav Nachman und Rav Sheshet eigentlich eine Machloket Tanaim, eine Meinungsverschiedenheit von einer früheren Generation der Zeit der Mishnah. Und dann sagt, und das ist zwar praktisch, indem das beide ehrwürdig davon kommen, es erklärt, dass das keine neue Sache ist, sondern eine alte Auseinandersetzung. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Denn wir kreieren damit eine Meinungsverschiedenheit. Wir ziehen eine heutige Meinungsverschiedenheit zurück in die Vergangenheit. Ich kann es so sagen, das steht jetzt nicht im Talmud, das wird nicht häufig erwähnt, wenn man Gemara lernt, aber ich werde es dennoch erwähnen. Es gibt unter den jüdischen Philosophen eine philosophische Auseinandersetzung, woher Machloket, woher Meinungsverschiedenheit kommt. Und es gibt ganz sicher eine Erklärung, die auch von Maimonides gebracht wird, insbesondere, dass Meinungsverschiedenheit aus Vergessenheit kommt. Solange wir die Tora makellos vermitteln, gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Alles geht zurück. Jetzt, das kann nicht 100% der Meinungsverschiedenheiten erklären. Denn es gibt auch Meinungsverschiedenheiten zu, wie man ein rabbinisches Verbot verordnen soll. Was soll verboten sein und was nicht. Da es dort um eine menschliche Entwicklung handelt, ist es nicht schlüssig, nicht zwingend so, dass spätere Meinungsverschiedenheiten, richtig spätere Meinungsverschiedenheiten, die aus Vergessenheit gekommen sind. Es ist genauso gut möglich, dass die Meinungsverschiedenheiten am Anfang dabei waren, wie zu verordnen. Und das finden wir häufig in der Mishnah. In der Mishnah gibt es verschiedene Meinungen. Zum Beispiel, es gibt wir haben eine Schiur dazu gehalten. Wenn wir im Stadttempel von, also im Talmud-Schiur, im Stadttempel von Bet-Shamay, von Hillel und Shammai und Bet-Shamay und Bet-Shamay gesprochen haben, dann sprachen wir von den bekannten 18 Dingen. Was waren die 18 Dinge? Das sind Verordnungen, die Bet-Shamay durchgesetzt hat, als sie eine Mehrheit im Sanhedrin hatten. 18 verschiedene Verordnungen. Das sind Erlasse, das sind nicht Erklärungen von was die Tora für uns verlangt, sondern was wir tun sollen, damit wir eben nicht Tora-Werten verletzen sollen. In diesem Fall ist das Blockade da nicht wegen Unwissenheit, sondern wegen Wahrnehmungsunterschiede. Wie nehme ich die Menschen wahr, wie nehme ich die Reaktionen der Menschen wahr, was ist jetzt nötig, was müssen wir jetzt tun oder was müssen wir nicht tun. Aber dennoch gibt es eben diese Auseinandersetzung. Eine Möglichkeit ist, dass die Tora, das Machloket da ist, weil es Vergessenheit gibt. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich wo die Gemara von Elu va Elu de Berukim Chaim spricht. Wer kennt diesen Ausdruck? Zwei Personen haben ihn überhaupt geschüttelt. Der klassische, wie heißt es, Locus? Es gibt einen lateinischen Ausdruck dort, wo es.
Locutipico.
Es gibt auch eine andere. Aber jedenfalls, dort, wo es eigentlich typico ist, vorbildlich ist die Hauptgattung. Ich spreche jetzt nicht von einer Gattung, sondern von einem bestimmten Ort, wo eigentlich die Kommentare das ansprechen. Es wird erzählt, es gibt nämlich eine sehr schreckliche Geschichte.
Bei Metile und Bet-Shamay nicht?
Auch. Man kann, es gibt viel mehr, aber dort, wo es eigentlich angesprochen wird, ist Pilegesh Megiva. Nach einer Meinung Nima Matzala, nach einer Meinung Zvu Matzala, das ist Wort, das ich auslegen will. Es gab eine der schrecklichsten Kapitel der innerjüdischen Geschichte. Habe ich das richtig so gesagt? Der innerjüdischen Geschichte?
Ja.
Eigentlich habe ich das falsch gesagt, das ist nicht die innerjüdische Geschichte, sondern die israelitische Geschichte. Aber okay, nur so genau werde ich jetzt nicht sein. Es gab einige Bürgerkriege in unserer Geschichte. Es gab einen Bürgerkrieg bei der Transition zwischen dem Reich von Shaul und David. Es gab einen Bürgerkrieg, als Absalom einen Aufstand gegen seinen Vater David angeführt hat. Es gab einen Bürgerkrieg zwischen Juda und Israel. Es geht so weit, dass man aber, wenn man einen Bürgerkrieg unter Juden gehabt hat, und zwar wenn man da kämpft man, aber es gab dennoch immer das Gefühl, das sind unsere Brüder und das wissen die von wo, als dann irgendwann, es gibt ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe das in Erinnerung von Parshat Ki Tetzeh Rashi. Was ich jetzt nicht mehr weiß, ist, welcher Teil Chazal ist und welcher Teil nach. Also Sie verzeihen mir jetzt, ich erwähne das spontan, weil ich hatte vor, mich an den Rambam zu halten. Wenn man Krieg führt, das heißt dort in Parshat Ki Tetzeh, das Heer versammelt sich und sie werden vorgewarnt, dass keine Feiglinge am Front gehen sollen, die sollen wie Chazal es erklären, nicht, dass sie völlig befreit werden vom Heer, sondern sie sind in der Hintergarde, um für die Logistik zu sorgen. Keine Feiglinge am Front, weil dann, wenn die Menschen anfangen zu desertieren, ist das eine totale Katastrophe. Also die aus irgendwelchen Gründen nicht am Front sein sollen, und die Torah gibt drei Ausreden. Ja? Jemand hat gerade geheiratet. Noch nicht richtig heiratet, hat Kiddushin gemacht, noch nicht Nisuin. Er ist gerade von dem ersten Jahr seit Anfang der Ehe. Jemand hat ein Haus gebaut, hat noch nicht drin gelebt. Jemand hat einen Weingarten angebaut, noch nicht davon gegessen. Und dann, die Feiglinge. Damit haben die Feiglinge auch die Möglichkeit zu gehen. Man soll denken, dass sie einen Weingarten angebaut haben, einen Weinberg angebaut haben. Ich komme jetzt zurück zu unserer zu Rashi dort erwähnt, dass dieser Krieg, wo das stattfindet, anders ist als ein Bürgerkrieg zwischen Juda und Israel. Weil, und das wird zitiert, beim Bürgerkrieg zwischen Juda und Israel, sobald Gefangene genommen wurden, dann wurden sie gut behandelt. Natürlich, im Kampf, es ist ein Kampf. Es gibt zwei verschiedene Machtpositionen, die gegeneinander Krieg führen. Also es sind Tote gefallen. Aber wenn dann ein Kriegsgefangener genommen wurde, dann war er ein guter Ritter. Also das ist anders im Krieg gegen Feinde von außen. Und
das ist ja, das dann
wie der Gespräch war. Wie der Gespräch war, ist eben ein Bürgerkrieg. Wodurch wird dieser Bürgerkrieg ausgelöst? Sehr interessant. Nein, aber das ist jetzt wichtig für was ich sagen will. Das ist, der Bürgerkrieg wird ausgelöst. Interessant, es ist eine der ich lege die Wörter aus. Pilegisch Begiva wird ausgelöst eigentlich durch nicht brüderliches Verhalten und durch Gewalt und Nötigung einer Person. Oder einer, ja, einer Person. Mhm. Ist es? Eine Person. Mhm. Eigentlich nicht eine Person, sondern ein Paar, aber richtig eine Person. Was geschieht ist, wir leben in der Zeit von Schoftim, das ist das Buch Richter, das Buch Schoftim. Es ist eine Zeit, wo es uns geistig nicht gut geht und es geht uns politisch auch nicht gut. Wir haben keine vereinte Führung, wir haben keine, also religiös geht es so in Wellen, aber immer nicht wieder. Und immer wieder sagt der Prophet, bei Yemim Ahem en Melech bei Israel, es gibt keinen König in Israel, Isha Yashar Bina, das ist keine vereinte Führung, Isha Yashar Bina Biasse, jeder macht das, was ihm recht ist. Und immer wieder gibt es Feinde, die Israel bezwingen, und wie jeder verstehen, dass das eigentlich wegen ihrer schwachen geistigen Zustand kommt, und sie machen Tshuva. Und sie scharen sich unter meinen Führer, der wenigstens einige der Stämme anführt. Kaum, also alle gibt es gar nicht. Und dann kämpfen sie, und dann sind sie wieder frei, und sie werfen das Joch jener Macht ab, und das bringt dann Ruhe für ein paar Jahrzehnte. 40 Jahre, 20 Jahre, ja, je nachdem, die Zahlen gehen auch bergab. Und in diesem Fall ist der Auslöser aber nicht eine Unterdrückung von außen, sondern eben, das heißt, es zeigt gleichzeitig die unglaublich schreckliche Zustände in Am Israel als auch etwas ganz, ganz Schönes. Aber ganz schön ist, dass dann in sehr fragwürdigen Situationen zu Ausdruck kommt. Das ganz Schöne ist, dass das ganz Schreckliche ist, die Geschichte ist ein Echo der Geschichte mit Sodom. Bei der Geschichte mit Sodom, Lot lebt in Sodom, es kommen Engel ihn besuchen, sehen die Menschen aus, und weil er diese Gäste aufnimmt, kommen, scharen sich Massen von Menschen vor der Tür von Lot, der ein prominenter Einwohner von Sodom war, Und sie wollen eigentlich diese Männer vergewaltigen. Es ist für sie eine ganz normale Sache. Ein Gast kommt in die Stadt, dann tut man ihn vergewaltigen, man tut ihn nötigen, man tut was weiß ich noch, ja, vielleicht ausrauben und sterben auf der Straße lassen. Und genau das geschieht eigentlich mit der Pilegesh, das heißt mit der Nebenfrau, eine Frau zweiten, dritten Ranges. Ja, sie hat nicht den Status einer eigentlichen Frau, sie ist eine Pilegesh. Es ist nicht eine Schifra, es ist nicht eine Dienstmagd. Es ist nicht so, dass er einfach einer seiner Angestellten, die hereditär im Dienst sind, entschieden als Verkehrspartner zu nehmen, sondern sie ist mit ihm irgendwie permanent liiert, aber mit dem Status von Pilegesh. Pilegesh von König David zu sein, geht doch irgendwie, ja. Aber Pilegesh von diesem Mann war sicher nicht eine großartige Sache. Er hat seine Pilegesh nicht besonders, er hatte auch eine Frau. Diese Pilegesh hat er nicht besonders geehrt. Das wissen wir, weil sie weggelaufen ist. Sie geht zurück zu ihrem Elternhaus und das zeigt auch, dass sie keine Magd ist, also keine Dienstmagd. Sie kann weggehen und er geht dann sie zu Hause aufsuchen und will sie zurück und sie geht dann wieder mit ihm zurück. Dann bleiben sie in Giv'a, das ist eine Stadt im Territorium von Benjamin. Und genau die gleiche Geschichte wie in Sodom geschieht, nämlich die Menschen von Giv'a wollen eigentlich diesem Paar was Gewaltiges antun. Und der Mann nimmt dann seine Pilegesh. Also Lot hat gesagt, ich werde meine zwei Töchter rausbringen. Ich bin bereit, dass man meine Töchter schlechtes antun, aber nicht Menschen, die meinen Schutz suchen. Was auch natürlich nicht geeignet ist. Immerhin ist es noch schlimmer, um zu sagen, der andere. Die Malachim, die sind mit dem Plan von Lot nicht einverstanden. Die lassen es nicht zu, dass die zwei Töchter rausgeführt werden und gruppenvergewaltigt werden. Bestrafen bis Sanverim mit Blindheit die Menschen, die dort draußen sind. Das ist die Geschichte bei Lot. In diesem Fall tut der Mensch seine Frau einfach den Massen übergeben. Sie wird während der ganzen Nacht vergewaltigt und wie das in Gruppenvergewaltigungen häufig der Fall ist, sie wird nicht nur vergewaltigt und gedemütigt, was weiß ich, sondern sie wird dabei geschlagen, sie hat sich sicher gewehrt und wurde geschlagen, damit sie sich sie alles zulässt und es ist so schlimm, dass sie am Ende sterben wird. Und der Mann kommt am Morgen raus und sie ist an der Schwelle der Tür. Sie hat doch gerade ein bisschen Leben in sich und dann schaut man, ihr geht nicht fort. Und er findet das Ganze ein Skandal und sie stirbt und er schneidet ihre Leiche in 12 Stücke und sendet sie in ganz Israel und sagt, schaut mal, was die Menschen von Giv'ah hier getan hat und verursacht damit einen Bürgerkrieg, wo fast der gesamte Stamm von Benjamin umkommt. Schön, dass die Menschen sagten, es ist unmoralisch, wenn wir es nicht akzeptieren, dass das dann in einen Bürgerkrieg mündet, statt in einer Untersuchungskommission, die versucht zu wissen, wer die Schuldigen sind und wie es überhaupt möglich war, ist dann, ja, ist klar das Falsche. Aber dass man überhaupt ist man nur dazu gekommen, wenn wir so niedrig waren, dass eine Stadt in Israel wie Sodom war. Jetzt, die Frage, die in Talmud gestellt wird, ist, was war der Auslöser, dass er gegen seine Pilegesh, gegen seine Nebenfrau erzürnt war, dass sie weggelaufen ist. Mhm. Und dann sagt die Gemara eine von zwei Dingen. Ich bitte, das ist nicht halachisch. Das war nicht halachisch, es ist zu verstehen ich weiß nicht warum. Es ist eine Agada, die wichtig ist, die ist sehr wichtig. Weil sie lehrt uns, wie mit bestimmten Arten Machloket umzugehen. Und das werde ich jetzt dokumentieren. Aber die Agada an sich will ich jetzt nicht tiefer interpretieren. Die Gemara sagt, es ist damals üblich, dass Frauen sich die Schamhaare entfernen. Yesh omrim mima matzala. Sie hatte einen Schamhaar noch. Was ist das Problem? Es kann tatsächlich, eine Gefahr für den Mann bilden. Bitte, ich will jetzt nicht in Detail ankommen. Die Mara mit dem Haar kann sich das Geschlechtsteil des Mannes irgendwie verwunden. Andere Meinung, Zwuf Matzala, im Essen gab es eine Fliege. Was ein Echo ist von der Geschichte mit?
Wenn er einen Fehler findet an ihr, was könnte der Fehler sein?
Nein, aber woher haben wir das mit einer Fliege? Das ist ein Echo von der Geschichte eines Dieners vom Pharao, der mit Josef in der Bäcker und der Winzer. Ja? Beim einen heißt es, was geschehen ist, steht nicht im Roman. Ich muss halt sagen, beim einen gab es ein Steinchen, beim anderen eine Fliege. Und Steine, warum? Weil sie haben mit den Füßen ja die Trauben zertreten. Und das heißt, dass wenn man jetzt ein Steinchen findet, dass sie ihre Füße nicht vorher gewaschen haben, was eigentlich also gar nicht geht, eine Fliege kann reinfliegen. Okay? Das ist dort. Jetzt haben wir hier, er hat da so jenes gefunden. Und dann erzählt sich mal da, jemand hat Leo eine Riege begegnet und fragte, ja, mit was beschäftigt sich Gott gerade jetzt? Auch wiederum, ich will jetzt die Agenda nicht versuchen zu erläutern, zu erklären, das kann ein ganzes Schür für sich sein. Wir wollen nur die Schlussfolgerung. Sagt der Gott beschäftigt sich gerade jetzt mit, er lernt jetzt Torah, vielleicht ist mir immer. Ach interessant, Gott lernt Torah, beschäftigt sich mit gewissen Abschnitten, sagt er nun und also wie beschäftigt sich Gott mit Torah, ist eigentlich auch die gleiche Frage. Und was sagt Gott? Was ist dort geschehen? Sagt er, na, dieser sagt so und dieser sagt so. Sagt er zu Eliyahu, und er sagt, war eine Sekunde. Meikes Feke Kamishmaya, kann das dann sein, dass Gott nicht weiß? Dass man Zweifel hat? Der liebe Gott weiß alles. Er ist dabei von Anfang bis zu Ende, ist dabei auch bei Pilger, ich bin klar. Beide sind die Wörter des lebendigen Gottes. Und da fängt ein riesiges Gespräch zwischen den Kommentaren an, was das bedeutet. Es ist durchaus möglich, ja, wie so die Gemara das auf dem ersten Blick auch sagt, ja, das Wurf Matala von Hikpi, zuerst auf eine Fliege bekommen, das hatten zwar nicht gefangen, aber okay, das hat nicht gesagt. Und dann die Mama Zalar hat ein Haar gefunden, Hikpi und dann war schon das heißt, an sich können beide wahr sein, weil sie nicht miteinander im Widerspruch stehen. Und dennoch fängt hier diese riesige Auseinandersetzung, weil Ruth auch erwähnt hat, es gibt auch anderswo, Elio bei Judith und Heim, es ist eine riesige Auseinandersetzung. Ist das jetzt nur in Fällen, wo es leicht ist, um beide Meinungen aufrechtzuerhalten, dass beide wahr sind? Oder ist es so, dass es nur im akkadischen Bereich, aber auch dort, wo sie nicht beide gleichzeitig aufrechtzuerhalten sind. Oder ist es auch im malachischen Bereich. Und es gibt bestimmt eine Meinung, die sagt, dass Moshe Rabbeinu auf dem Berg Sinai, und Midrash sagt, wenn Moshe Rabbeinu auf dem Berg Sinai war, hat Gott ihm zu jeder Frage gezeigt, dass es 49 Gründe gibt, um eine Sache zu verbieten oder zu erlauben, unrein zu erklären oder rein zu erklären. Das heißt eigentlich, was wir als Torah wahrnehmen, ist nur ein kleiner Bruchteil der Torah. Und wenn wir Menschen nicht mit so offenen Widersprüchen leben können, aber auf der göttlichen Ebene ist es möglich, dass zwei Dinge, die uns als gegeneinander prahlend aussehen, dass die eigentlich beide gleichzeitig wahr sind. Und wir sind einfach nicht fähig, das zu erfassen. Deshalb beim Torah-Lernen, wenn wir auch verschiedene Meinungen lernen, wenn wir Halacha aussprechen müssen, dann geht es nach den Regeln der Halacha und es gibt eine Meinung, die zu folgen ist. Manchmal haben wir einen Zweifel. Hier ist ganz klar, klar. Ich finde hier, dass wir die Meinung von Rambam, dass Vergessenheit eine Rolle spielt, dass das eher die geliebtere Erklärung ist. Ich werde nicht sagen die Erklärung, sondern die geliebtere. Warum die geliebtere? Weil wir wollen nicht, dass die Machloket noch eine Generation zurückgeht. Oder noch drei, vier Generationen zurück, bis zur Zeit der Mishnah. Der Tanaim. Liebstens haben wir die Machloket heute. Nicht vor 200 Jahren oder
vor 100 Jahren. Dass sie vor 200 Jahren eh einig waren, aber heute kapieren wir es nicht mehr richtig.
Und deshalb sage ich mal, eigentlich können wir beide breitet, sowohl nach Rav Nachman als nach Habschische interpretieren. Mhm. Okay? Also wie ist das jetzt? Sagt die Gemara, zweitletzte Zeile, Rav Nachman mit der letzte Tame, Rav Shishit mit der letzte Tame, jeder kann nach seinem Verständnis das erklären. Rav Nachman erklärt es, nach seiner Art sagt er, alle sind einverstanden, dass das Bizn Mivarech, also das Birkat HaSimun separat erzählt wird. Man hat schon Schwarba Shapir, das ist ganz, ganz normal, 3 oder 4 Brachot, ohne Simon haben wir 3 Brachot, mit Simon 4 Brachot, nochmal zu erzählen, nach Tova Mette nicht dabei. Und man hat 2 und 3, Amar Lachach aber Birkat Poali Maskinen, wir sprechen hier von einer Ausnahmesituation, nämlich Tageslöhnern, die so wenig möglich Zeit für ihre Pause nutzen sollen. Und deshalb kombinieren sie die 2. und 3. Brachot von Birkat Amazon. Und dann haben sie nur 2 Brachot in Birkat Amazon, außer Tova Mette, das sie ohnehin weglassen. Ja? 2 Brachot. Und wenn sie 7 machen, haben sie 3 Brachot. Und dann, was sagt Rav Sheshet? Sagt er, es gibt eine Meinung, die behauptet, dass der Tova Mette von der Tora ist. Und deshalb haben wir 4 Brachot. Das war die Gemara. Jetzt, wir haben schon letztes Mal gesehen, es gibt ein kleiner Bett in Klammern. Auf der 7. Zeile der schmalen Zeilen im Talmud Bavli. Das wird jetzt nicht im Steinsalz berücksichtigt sein, sorry, ulala. Es steht, Nehmer Katanai sagen, vielleicht ist das eine Machloke von Tanaim, der Tani, weil wir gelernt haben, Chada, der Tani Chada, eine Breite hat gelehrt, hat Birkat Amazon Schneim Uschlosha, sagt der Bach, nicht Schneim Uschlosha, sondern.
Die Hagarotta Bach haben wir heute voll gesehen.
Das ist eine andere Seite, ja, genau.
Genau.
Sie kann es zeigen, ist okay.
Ja.
Er sagt nicht Schneim in Shloscha, sondern Stein in Shalosh. In all diesen Quellen, in der Gemara steht es weiblich geschrieben, ja? Und der Bach macht daraus etwas, sorry, männlich, und der Bach macht daraus weiblich.
Und ich habe verstanden, er macht daraus weiblich, weil nachher die Erklärung eher auch in den weiblichen Formen kommt, sich auf den Brachot bezieht.
Wir haben hier ein kleines Problem, dass bei der Erklärung es steht, man damal Schloss war Abba Shapir, man damal Stein Schloss, aber lacht, ja, hier ist es weiblich plötzlich. Und in den Breitort ist es männlich. Das heißt, wir haben einen Widerspruch. Und die Frage ist, wie lösen wir diesen Widerspruch? Dann schauen wir in Rashi. Und Rashi sagt, Birkat Amazon Stein Beschalosch, ja? Anders als es in der Gemara steht. In der Gemara steht Schneim und Schlosha. Rashi hat also das alles verweiblicht. Nochmals, die Zahl in Hebräisch, mit Ausnahme von 2, 2 ist noch ein Sonderfall, die Zahlen bis 10, genau, hat es ein Her am Ende. Also 1 und 2 nehmen wir, haben extra Formen. Schlosha, Arba'a, Chamisha, Shisha, Shiv'a, Shmona, Tisha, ja? Die sind für männliche Subjekte und 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, sind für weibliche Subjekte. Was dann geschieht nach 10, ja, man sagt noch Asara Shkalim, Shkalim männlich, Asara 10 weibliche Ton, ja, also mit dem He. Was jetzt nach 10 geschieht, ob wir das dann weiter auf aufrechterhalten oder nicht, ist eine interessante grammatische Frage. Im Modernen glaube ich nicht, aber es ist ein bisschen komplex. Man findet weiter. Es gibt, offiziell wird gelehrt bis 10. In Wirklichkeit ist es nicht so einfach. Okay. Diese Form existiert nicht bei den 10 Dingen. Ja? Es gibt nicht eine weibliche und eine männliche Form von 20, 30, 40, 50. Aber 45 ist ja 40, ja, 45. 5 kann man das auch machen. Okay, jetzt ist für uns wichtig, dass Rashi das deshalb vereinheitlicht und der Bach geht mit Rashi. Mhm. Und jetzt wollen wir das sofort lernen. Rashi hat das Ganze so erklärt, dass die Machloket ist, ob die erste Brache von Birkat Amazon ein Teil von Simon ist. Ja? Und wenn es kein Simon ist, dann sagt man die erste Woche deshalb nicht. Tosfot sagt, nie von sowas gehört, nie sowas gesehen. Überall im Talmud sprechen wir von drei Brachot, die gesprochen werden. Es gibt nirgends einen Hinweis, dass man die erste Brache auslassen soll. Die erste Brache ist von der Torah. Es ist undenkbar, dass wir sie rauslassen. Die Halacha in solchen Fragen befolgt nach Schechet. Und die Halacha, die wir sie praktizieren, unterscheidet nicht zwischen mit und ohne Simon bezüglich der ersten Brache. Also das Ganze, was Rashi vorschlägt, ist nicht aufrecht zu erhalten. Sagt das Wort, wir müssen anders interpretieren. Die Frage ist, wenn wir eine Tischgesellschaft haben, wo nicht alle gleichzeitig Menschen, wie lange der, der seine Mahlzeit unterbricht, damit die zwei anderen Menschen können, wie lange er diese unterbricht, was gehört noch zum gemeinsamen Simon? Die Antwort ist nach Simon, gibt es noch eine Brache, die zu sprechen ist. Das ist, wie das so das versteht, und wir wollen jetzt den nächsten das Wort lesen. Ich weiß nicht, Sie haben ja gar kein Tosfot. Ich werde versuchen, das so wenig möglich den Text selbst zu. Ich werde einige Wörter aus dem Text zitieren, aber so wenig möglich, damit wir alle inhaltlich, also die auseinandersetzen. Oh, noch besser. Das ist sehr gut. Jetzt die Buchstaben, es tut mir leid, aber die Buchstaben von Tosfot sind eben andere Buchstaben, die es noch nicht kennen. Das sind die sogenannten Rashi-Buchstaben, die mit Rashi so wenig zu tun haben, aber der Kommentar von Rashi und gewisse andere Kommentare werden standardisch geschrieben. Seine swadische Schriftart. Ja?
Wir haben eine Frage gehabt, das letzte Mal, wieso Rashi überhaupt eine eigene Schrift
hat.
Ja,
die Frage habe ich nie gehabt, aber das kann ich
dir
auch nicht erklären.
Gut, das schon machen. Ich kann aber Folgendes sagen. Wer diese Buchstaben lesen lernt, wer diese Buchstaben lesen lernt und sie gut lesen lernt, wird entdecken, dass es leichter ist, diese zu lesen, als die eckige Buchstaben. Das ist quasi eine biologische Sache. Unsere Augen haben es leichter, um runde Buchstaben als eckige Buchstaben zu lesen. Und deshalb ist es ganz, ganz praktisch. Okay. Upirish Rashi. Rashi erklärt, Schneim liyachid ushlusha lizimun. Ja? Zwei Brachot ist was ein einzelner macht als Birkat Hamazon. Und wenn drei zusammen sind, dann machen sie Simon, dann können wir alle drei Brachot sagen. Und Fisch ist der Topirischkin. Das ist seine Erklärung. Doch, Herr Kadon. Aber das ist nicht überzeugend. Es ist sehr schwer, das so sich vorzustellen, wie ich es erklärt habe. Ach, Yachit Patumi Birkat Hazan. Kann es denn sein, dass eine Einzelperson keine Pflicht hat, um die erste Bracha zu sprechen? Stopp, eine Sekunde. Ich will jetzt etwas sagen, das ich nicht irgendwo gesehen habe. Ich sage es aus dem eigenen hohen Bauch. Aber ich glaube, das ist in Theorie, reine Theorie, aber in Theorie dennoch völlig zu erwähnen, wie läutet die zweite Bracha von Birkat Hamazon?
Nur der Lehrerin?
Ja, am Ende.
Ah.
Al-Hares, was tut Mason in der zweiten
Bracha?
Es schließt damit an bei der ersten Bracha und ich wundere mich, ob Rashi in Theorie, weil ich bin überzeugt, dass Rashi das in der Praxis nie so getan hat oder gesehen hat oder beurteilt hat, dass man so handeln soll, in Theorie dachte, es wäre irgendwie vertretbar, um in der zweiten Bracha anzufangen, weil sie auch Al-Hamazon hat.
Ja. Aha, okay.
Aber das, wie gesagt, habe ich jetzt nirgends gesehen. Ich habe es auch nicht gesucht. Das ist einfach eine Überlegung. Aber
das heißt nicht, zu verstehen, dass man das nicht erfahren kann,
das ist mein Vorschlag. Aber rein theoretisch, ich bin überzeugt, dass Rashi das nie gesehen hat und nie vorgeschlagen hat, das zu tun. Es war eine theoretische Auseinandersetzung. Und wenn ich die Zeit finde, werde ich mal sehen, ob wir in den halachischen Schriften aus dem Bet Midrash und Rashi irgendetwas haben, die damit zu verbinden ist. Aber ich muss jetzt, wenn ich die Zeit überhaupt kriege, das ist nicht so einfach. Okay. Vechiachit patui berkat hazan, kann es denn sein, sagt das Wort, dass eine Einzelperson diese erste Bracha nicht sprechen wird? Shidorai, das ist von der Torah, ja? Worden weiter in Oel Vekaya Birchata. Wenn wir jetzt von der Bracha sprechen, am Meinach hat er schon Zachar, Schleim, Schlosha. Eine Bracha ist eine Bracha, nicht nur in der deutschen Sprache, weil die Art, wie in Deutsch, hebräische Wörter, wie heißt das, Geschlechten, ist das das Wort? Das Verb? Vergeschlechtlichen, ja, ist nicht zwingend gleich wie in Griechisch. Wir sagen der Schabbat, der Schabbat vom Schabbat, aber Schabbat ist eigentlich mein. An meiner Karte schon, da kam ich dann schon, aber in meiner Karte schon, ich war Stein, ich los. Ah, aber der Bach tut genau das. Und Rashi auch. Der Bach und Basis und Rashi. Das heißt, wenn der Bach gekommen ist und das vereinheitlicht hat, war das eben aus einem Grund oder bringt ein Resultat, die Erklärung von Rashi. Wir sprechen von zwei und drei Wochen. Lakach nire, Pirush Rav Alfes. Ich bin ja überzeugt von was in Rabbeinu Yitzhak Alfasi, also Rief, das ist da hinten, wo ich schon gezeigt habe, es sieht aus wie Marab, es ist etwas anderes, dieses halachische Werk, was dort geschrieben ist. Was ist 2 und 3, 3 und 4? Der Kai Yabne Adam. Wir sprechen von Menschen. Total andere. Also, letzte Woche haben wir gesagt, von was reden wir hier? Von Brachot. Ja? Und die Frage ist, bis wann man aufmerksam sein muss, wenn die anderen Menschen. Jetzt gibt es noch eine andere Erklärung. 2 und 3 Menschen, 3 und 4 Menschen. Ja? Vachikama, das ist meines Folgendes. Birkat Simun, Bishnaim, Bishlushab, Adam. 2 und 3 Menschen für Birkat Simun. Von was sprechen wir? Ich hätte Kol Echad Eno Yodea Kim Rechachat. Die Menschen kennen nicht das ganze Menschen auswendig. Es versammeln sich 3 Menschen. Und die wissen nicht alle, wie zu Menschen werden. Das ist immer ein Problem. Wie Menschen wir? Also eine Möglichkeit ist, man nimmt ein Smartphone und man lädt das Menschen herunter. Aber was ist, wenn die Batterie flach ist? Ja, die Batterie ist leer. Dann muss man auswendig Menschen machen. כל אחד יודע כי ברכה אחת, ידע כן אין ברכה, למען דבר שניים ושלושה, אזו, רב ששת עשה את צוואר לדולאי, כעס עבר, הסתמיינו, עד הזן, כלומר ברכת הזימון, עד הזן, שמעורך עד סוף הזן, וכולה כברכה אחת של זימון. זה כזו. Ihr könnt euch das Menschen verteilen zwischen unter den vorhandenen Menschen. Kein Problem. Jankel, Moshe und Itche. Jankel fängt an mit Zimun. Dann mit Moshe und Itche können sich das Bändchen verteilen. Aber nur ab dort der Hasan Takol, also die erste Bracha, muss unbedingt von dem gesprochen werden, der Simon gesprochen hat. Man kann nicht eine Situation haben, wo jemand einlädt zum Bändchen, der nicht einmal weiß, wie die erste Bracha ist, von Bändchen zu sprechen. Das ist halachisch relevant jetzt. Okay? Und lachen kann man schnell mal schon schauen. Deshalb sagen wir zwei oder drei Kilometer, das heißt, die Familie ist schon mal wie Schneim, wo die Bechad, ja, es kann sein, dass das eine oder das ganze Vorbild ist, oder zwei. Warum sprechen wir zwei, der Rabuta, ja, das ist möglich, zu verteilen, und Familie ist schon Schabbat, der Adam, okay, sogar drei Verteilen, also wenn eine Person zwei Brachot kennt, die andere Person kennt, die dritte Brachot, geht es auch. Was nicht geht, ist die drei Brachot von Birkat Amazon in vier aufteilen. Wir sind gleich sehen. Sheikhad Yvarech mit Yvarech Adazan, der eine macht Simon und die erste Bracha, der Shini und der Lecha, und der Shishi ad Bone, Jerusalem, und macht die dritte Bracha. Aber der Chazayin in der Barech. Wir dürfen nicht eine Situation haben, wo eine Person in der halben Bracha spricht und eine andere Person, eine andere Person. Eine andere Person. Eine ganze Person spricht in der halben Bracha. Immer ich habe den Erdäki, mach ich jetzt die Bracha. Wenn eine kennt nur den Abschnitt von der Lecha, und der andere kennt nur den Abschnitt Balakol, dann dürfen sie sich nicht übersteigen. Aber der Rabbi, lo, nicht 4 Menschen. Vierter meinen wir nicht, hat doch mit ihm. Vierter meinen wir, dass ein Vierter nur so gut sprechen soll. Denn der Barech lebt noch ein Bracha. Der Barech ist keine selbstständige Bracha und wir dürfen es nicht von der ersten Bracha von der Kadamason trennen. Weil er kann man zahlt ihr schon alle Chalek geschneiden, können wir es nicht in zwei Teilen nehmen. Der Barech war Sahn separat. Man der Marbe aber, der dann sagt, es doch in 4 geht, Kassabal ist der Meinung, an der Barech, den Barech erschieb, Bracha achat. Das Simon an sich wird als selbstständige Bracha betrachtet und wir dürfen deshalb eine Person haben, die zum Menschen einlädt und eine Person, die Hasanet Olam Kulo spricht. Was dann Bracha hat. והיינו בארבעה, das heißt mit vier, בארבעה בני אדם vier Menschen, ואחרים על אותן, können sie sich das austeilen, שאחד יאמר לברך, והשני הזן, והשלישי נודה, והרביעי עד בני ירושלים. Wir können also die ersten drei Brot und Simon unter vier Menschen verteilen, nach dieser Meinung von Rav Nachman. Was soll dann halachisch sein? Was ist die Halacha? Denken Sie, was müsste die Halacha sein? Tosfot hat uns gesagt, letzte Woche, dass die Halacha Rav Sheshet folgt. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt, wenn wir die Halacha aufschlagen, entdecken, dass es nicht möglich ist, um zwischen Vormenschen und ersten Bracha zu trennen, weil wir einen Zweifel haben, wie diese Gemara zu interpretieren, und Tosfot gibt uns zwei Interpretationen. Und diese von Rif ist sehr, also Rif ist kein Lightweight, Rif ist einer der Pfeiler des Shulchan Aruch, einer Pfeiler der Halacha. Und wenn er das so interpretiert, haben wir die Tendenz eher zu berücksichtigen. Aber ich habe heute zwar ein Geschenk gebracht, aber nicht Shulchan Aruch, das ist vielleicht ein anderer. Wir haben jetzt drei Erklärungen von dieser Gemara, von denen zwei überzeugender sind als die von Rashi. Ja. Ich habe da noch eine Verteidigung von Rashi gebracht, okay, dass wir das noch erarbeiten, rein theoretisch. In Wirklichkeit benimmt sich keine wie Rashi. Halachisch ist das nicht nur beim Menschen relevant, sondern das ist noch relevant. Es gibt eine Tshuva von Eliezer Waldenberg. Eliezer Waldenberg ist bekannt als der Possek der Ärzte. Er ist vor einigen Jahren gestorben. Warum Possek der Ärzte? Er lebte in der Nähe vom Shari Tzedek Krankenhaus. Und dort gibt es eine Synagoge, und er hat angefangen, dort in die Synagoge zu gehen. Und die Menschen, die dort davenen, sind einerseits Patienten und andererseits Menschen, die im Spital arbeiten. Die Ärzte haben ihn irgendwann entdeckt. Und die haben ihn gefragt, die Schurim haben Fragen gestellt. Ja, das, und dann hier ist der Waldenberg. Ich weiß nicht genau, was ich habe die Geschichte von Rabbiner Dr. Abraham Steinberg gehört. Er hat nicht alles erklärt. Ich weiß nicht, ob Rabbiner Waldenberg einfach nicht viel schlafen musste oder hatte damals zu viel Zeit. Aber es war ein Geschenk für Israel. Weil jede Frage, die er bekommen hat, statt nur darauf zu antworten, ging er nach Hause und hat einen Artikel dazu geschrieben. Er hat ziemlich viel geschrieben, er hat ein enormes Werk. Er hat sehr große Torkenntnisse gehabt. Und er hat riesige Artikel zu jeder Frage Antworten geschrieben. Und daraus wuchs dann Shelot u'Tshuvot Tzitz Eliezer. Das war auch ganz wichtig, weil Rabbiner Dr. Abraham Steinberg irgendwann angefangen hat, ein Torah-Journal zu medizinischen Fragen herauszugeben. Und hat mal gefragt, ob er diese Waldenberg, ob er nicht eine von seinen Responsen publizieren konnte. Und das sorgte für Aufmerksamkeit. Es war eine Antwort, wo Rabbeinu Waldenberg richtig eine eigene Position entwickelt hat, hinter der er stand, die schon außergewöhnlich ist, nämlich die im Gegenteil zur übergroßen Mehrheit der Poskim, sehr, sehr mekil ist, also zulassend ist bezüglich Abtreibungen, wenn das Fötus krank ist. Und weil Abtreibungen ethisch große Fragen aufwerfen, sobald jemand gemerkt hat, dass das veröffentlicht wurde, hat das für eine riesige Auseinandersetzung mit rabbinischen Welt gesorgt. Und ist alles so rausgekommen. Okay. Es gibt eine Schwab von Rabbi Waldenberg, die mit Medizin nichts zu tun hat. Ich habe die Schwab von einigen Jahren gesehen, ich habe sie jetzt heute nicht wieder angeschaut. Ich weiß nicht mehr, in welchem Setting die Frage gestellt wurde, und ich kann mir wohl vorstellen, weil wer schon in einem Krankenhaus in Israel über Shabbat war, weiß, dass es dort große Shabbat-Essen gibt, mit Miroten, was weiß ich, für Angehörige und für Kranken. Jene Kranke, die es schaffen, vom Zimmer nach unten zu kommen, zum Speisesaal, sitzen auch dort. Ihre Angehörige, die während des ganzen Shabbat mit ihnen sind, kommen zum Essen. Es gibt, soweit möglich, eine großartige Atmosphäre. Soweit möglich ist. Es ist ja ein Krankenhaus und die Menschen haben zum Teil sehr kranke Verwandte dort. Und deshalb weiß ich nicht, ob das Setting diese Schabbat-Essen sind oder einfach die Frage so gestellt wurde, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber sowieso eine Frage, die wir gut kennen. Warum? Weil wir in unserer Arten, also in den Eidenheitsgemeinden, solche Ereignisse kennen. Jemand macht Kiddush am Freitagabend. Die Gemeinde ist dabei. Viele Menschen, es ist ein Essen im Gemeindezentrum. Es gibt 100 Personen, 200 Personen, was weiß ich. Und der den Kiddush spricht, singt ihn so schön. Und irgendwann fangen die Menschen mit zu singen. Mhm. Und vielleicht singen sie mit und machen dann selber die Bracha zu Ende. Sagen bis Mekadesh Shabbat. Oder singen sie nur einen Teil inmitten mit und dann sind sie wieder still und hören zu, wie der Kiddush macht und noch Mekadesh Shabbat sagt. Ist das richtig oder nicht? Auf Basis von was hier steht eigentlich, ja? Sehen wir, dass das problematisch ist. Und ja, tatsächlich sagt Rav Eliezer Waldenberg, man soll keine halbe Brachot machen. Es geht nicht aus, ja, dass eine Person die Hälfte der Bracha macht, ja, um anderen Mozi zu sein. Er macht vielleicht die ganze Bracha, aber die Menschen erfüllen ihre Pflicht halbwegs auf dem, dass sie hören und halbwegs auf dem, dass sie selber mitsingen, sondern die Menschen sollen zuhören. Ja. Vielleicht ist es noch vertretbar, das weiß ich nicht mehr von Schwaben oder Waldenberg, wenn sie mitten ein bisschen mitsingen. Mhm. Aber ganz sicher die sogenannte Mena Chatima, also den letzten Satz vor der, mhm, vor der Schlussbracha-Formel. Und diese Schlussbracha-Formel, Bracha-Schlussformel, sorry, die sollen sie sicher zuhören und nicht selbst machen. Mhm. Wir haben jeweils, wenn es einen Shabbaton gibt, ähnliche Probleme, wenn wir Haftalah machen. Es gibt nämlich eine gewisse Krankheit. Ich sage Krankheit, weil das wurde von Madrichim beigebracht. Das haben Menschen nicht alleine erfunden. Nämlich wir machen die Abdallah zusammen, entweder mit der schönen Musik also entweder von Karlbach oder von David Friedman. Aha. Das sind die zwei, die sehr weit verbreitet sind. Und dann ja, gibt es und alle machen dann die Bracha, obwohl nur eine Person Wein hat.
Ja.
Alle wollen die Bracha von alle Brachot machen, was nicht richtig ist. Und in Deutschland, ich bin Teil von dieser Gruppe, deutsche Rabbiner, die angefangen haben, um Menschen vor der Abdallah zu sagen, bitte tut das mit Summen. Singt mit bei aller Psukim vorher, was sie nicht zwingend machen. Aber bei den Brachot, hört zu. Die einzige Brachot, die ihr selbst machen sollt, ist Besamim und Borim Oreish. Und das kann machen, weil man hat selber auch diesen Genuss vom Licht und vom Geruch.
Man hat doch nicht selber die
Besamim in der Hand. Doch, Besamim geht ja rund. Da kann man die eigene Bracha machen. Ja, ich kann eine Bracha machen. Nein, hier ist das Wort Jein. Jein aus dem folgenden Grund. Wir machen nicht eine Bracha für Wein und unterbrechen dann mit anderen Texten. Sei es denn, es ist ein Teil von sogenannten Shira ala Jein. Das heißt, ich mache jetzt auf Dallah. Wenn ich auf Dallah mache, mache ich zuerst Bregafen. Da wir nicht alle die Bracha von Abdallah machen, weil wir nicht alle den Wein, den ganzen Becher Wein in der Hand haben, machen wir auch nicht Bracha vorher. Sondern alle, die dann nachher Bracha machen wollen, weil sie trinken wollen, sind da halt. Die einzige zwei Bracha, wo man richtig unmittelbar nach der Bracha einen Genuss hat, ist Borim Nebsamim und Borim Oresh. Und bei allen anderen bei den anderen zwei Bracha soll man einfach zuhören. Okay. Wo ist das noch wichtig? Sheva Brachot. Bei der letzten Bracha der Sheva Brachot, ja, es ist jetzt ein bisschen eine interessante Frage, ob man bei Sheva Brachot eine Person hat die Brachot gemacht und alle anderen Menschen sagen einfach Amen, dass eine Person die Brachot gemacht hat, oder ob diese eine Person jetzt die Sheva Brachot für das Publikum macht und alle zuhören sollen. Interessante Frage. Immerhin geht es darum, dass der Vorbeter eine ganze Bracha spricht. Und weil in der letzten lange Bracha es viel zu singen gibt, dann haben wir ein Problem. Plötzlich hört man den Vorbeter, der diese Bracha singt, nicht, weil alle mitsingen. Und deshalb die, die genau sind, Sie sagen, Mahambabu, hat er schon den Melech Olam, und dann Asherbara hört auf und die singen alle Asherbara, Sas und Simcha, Hatan, Bekala. Wenn sie fertig sind, dann sagen Asherbara, Sas und Simcha, Hatan, Bekala. Er geht nicht weiter, bis alle mit dem Singen fertig sind. Okay. Und das ist alles, also dieser Tosfot. Jetzt möchte ich einen Sprung machen. Ja, wir dürfen diese Mauer zu machen derzeit, vielleicht überhaupt. Und ich verteile Blätter. Das ist Ausmacher. Masechet Arachim. Das Thema von Masechet Arachim ist, wenn jemand ein Gelübde spricht, das heißt Arachim, ich verspreche den Pauschalwert einer Person. Es gibt am Ende von Sefer Vayikra gibt es dieses Gebot, was ist von einer Person, eine Pauschalwert pro Person von einer Person geloben möchte, zum dem Heiligtum. Das interessiert uns direkt hier in unserem Shiur nicht. Nur, wie fängt die Masechet, wie fängt dieses Buch aus dem Talmud an? Hakol ma'arichin v'nerachim. Alle können, ja, also alle, das heißt nicht nur die übliche Verdächtigte, sondern andere, können so ein Gelübde aussprechen, der bindend ist, und können selbst das Objekt so eines Gelübdes sein, mit Ausnahmeform, weil dann gibt es Ausnahmen. Wer nicht so ein Gelübde bindend aussprechen kann, wenn er es ausspricht, oder sie oder es, es ausspricht, dass es nicht bindend ist, beziehungsweise wenn das Gelübde über so eine Person ausgesprochen wird, dass es nicht bindend ist. Es kommt darauf an, welche. Es gibt solche, die können weder noch tun, es gibt solche, die können eine von den beiden, aber nicht beide. Weil die Masechet mit Hakol anfängt und das eine Formel ist, die wir häufig im Talmud finden, Hakol Shochatim, alle Menschen können, also alle Juden, können eine Schritta durchführen und die ist Koscher. Mit Ausnahme von Chere Shote Bekatan, von einem Taubstummen, einem geistig stark Behinderten und einem Minderjährigen. Die sind, wenn sie schächten, ist das ein Problem. Auch die, wenn sie schächten, aber sie tun das unter Führung von einem Experten, der zuschaut, dass sie das alles Koscher machen, ist auch immer Koscher. Das ist, was die Mishnah sagt. Alle. Hakol, es gibt verschiedene, also es gibt eine ganze Menge. Hakol Chayvim Besukah. Alle müssen in der Sukkah sitzen. Ja? Und wer noch, also zum Beispiel Kinder, Minderjährige, Söhne, die aber alt genug sind, dass sie nicht von ihrer Mutter abhängig sind, die sollen schon in der Sukkah sitzen. Hakol, 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 Hakol. Die Gemara am Anfang, Maseret Arachim, sammelt all diese Ausdrücke vom ganzen Talmud, um zu versuchen zu verstehen, was mit Hakol gemeint ist. Weil Hakol heißt nicht nur die übliche Verdächtigte, sondern auch andere. Also wer sind die übliche Verdächtigte und wer sind die anderen? Und wer sind dennoch ausgeschlossen? Ja, wer ist dennoch ausgeschlossen? Und für uns gibt es eine Zeile, oder also zwei, drei Zeilen, die wichtig sind. Die dritte Zeile der Gemara, das drittletzte Wort, Hakol Chayavin Besimun. Alle haben die Pflicht, Simun zu sprechen, wenn sie zu dritt sind. Leitu Yemai, wer sind die zusätzliche Verdächtigte, nicht die übliche, sondern wir wissen, dass drei Männer Simun machen. Leitu Yenashim Vavadim, dass auch Frauen und Diener Simun machen müssen. Der Tanja, wie wir gelernt haben, eine Breite, und das ist aus unserer Sugya. Ja? Nashim mezabnot la'atzman, Frauen untereinander tun Simun, Vavadim mezabnot la'atzman, auch Knechte untereinander tun das. Okay. Und jetzt ist die Frage, ja, und dann heißt es Hakol mitzdarfin Simun, als Dritte können alle ein Teil, eine dritte Person sein, das heißt alle. Wir haben ja gelernt, dass Männer und Frauen nicht einen gemeinsamen Simun machen. Dass Frauen und Knechte oder Männer und Knechte nicht einen gemeinsamen Simun machen. Wer kann hier hinzugefügt werden? Leitue Mal, sagt die Gmara, Leitue Katan Yodel Mivachim. Wenn wir einen Katan haben, einen Minderjährigen, der schon versteht, was eine Bracha ist, wem er die Bracha spricht, dann kann er oder sie Teil des Simuns werden. Der Mal Rav Nachman, den Rav Nachman hat ja gelehrt, wir haben hier Rav Nachman wieder, den kennen wir schon, ja. יודע למי מברכים מזמים עליו, וויס, ואם דברכה שפרישת, קנטייל דה סימונסה. אוקיי. Das ist, das waren jetzt insgesamt 5 Zeilen und die wollen wir auslegen. Die erste Sache, nehmen wir die erste Dinge, die leichtere Dinge erst. Wir gehen deshalb zu Tosafot, die vorletzte der schmalen Zeilen, und wir sprechen vom Minderjährigen. Liktuye katan yodel mimachim, ugel rab nachman. Das schließt ein, dass wir Minderjährige als Teil eines Simuns zählen dürfen. Sagt das Wort, sehr, sehr schön. Wir haben einen Namen im Achot, das ist auch im Achot. Velet ilchete kechol anishmata. Die Halacha, ja, befolgt das, Elakad Rab Nachman, das ist was in Brachot steht, ja. Vafilu achi lo kaim ilan kavatei. Obwohl es aussieht, dass man dort sagt, dass die Halacha Rab Nachman in dieser Hinsicht befolgt, befolgen wir Rab Nachman nicht. Nicht in diesem Punkt. Elakad Amar Rabbi Yossi Birushalmi, in Yerushalmi gibt es einen Rabbi Yossi, der sagt, Kama Zimnim Nachalitim Abba Chalafta. Rabbi Yossi war der Sohn von Chalafta, Rabbi Yossi ben Chalafta. Mhm. Und er spricht so von seinem Vater, dem Vater Chalafta. Ja? Sagt er, ich war mit dem Vater, wir im Chavivi, wir waren zu dritt, Volo Zamninala, ich war noch Adel Sheveti Bezarot, ich war noch minderjährig, ich war der Jüngste. Und wir haben nie Simon gemacht, bis ich Bar Mitzvah war. Okay? Bis ich ein Puber war, wirklich. Okay. Also, das ist jetzt unsere Antwort für Katan. In Wirklichkeit machen wir Simon mit Katanim nicht.
Was sagt der Kanin Bar Mitzvah? Also, das haben Sie jetzt
im Titel gefühlt,
oder?
Ja. Okay. Es steht hier, dass ich zwei Schamhaare habe.
Okay.
Von der Torah her ist jemand nur mehrjährig, wenn er oder sie das Alter erreicht hat und zwei Schamhaare gewachsen hat. Deshalb ist es auch so zum Beispiel, dass jemand, der Bar Mitzvah gerade geworden ist, nicht, man erlaubt nicht, dass er zum Beispiel Parashat Zachor lesen soll. Wenn jemand Bar Mitzvah wird, ein Parashat Zachor, darf er den Maftir nicht haben. Aha. Weil Parashat Zachor wird als eine der wenigen Torah-Vorlesungen im Jahr betrachtet, die eine Torah-Pflicht erfüllen.
Ja.
Und jemand, der möglicherweise noch minderjährig ist, kann keine Torah-Pflicht für anderen erfüllen. Nur rabbinische Pflicht. Das heißt, er kann der Vorbeter Yom Kippur zu Musaf sein, aber nicht Parashat Zachor vorlesen. Mhm. Er darf nicht einmal die Aliyah haben, die Brachot vor Ort nachzumachen.
Was macht man dann?
Dann liest er ein anderes Stück oder er liest gar nicht, wir machen es eine Woche später. Er liest nur der Tarah, nein, das geht nicht. Normalerweise wird man ihn für etwas anderes aufrufen.
Kann man
ihn
nicht fragen, ob
das peinlich.
Man
macht das nicht. Man macht das nicht. Okay. Einzig, wenn es einen Kriminalfall gibt und die Frage ist, ob die Person jetzt alt genug ist, um eine körperliche Strafe im Sanhedrin vor 2000 Jahren zu bekommen. Einzig dann hat man nachgeschaut, vielleicht ist es auch minderjährig.
Okay.
Sonst nichts.
Und ab wann kann man, ab wann nimmt man dann an, dass es okay ist in jedem Fall?
Wenn ein paar Haare hier wachsen. Ja, mit einem Bart, das geht ja zusammen.
Ja. Und warum befolgen wir Nachbarn nicht? Also sagt ihr,
warum was?
Na, warum sagen wir das sofort was? Wir befolgen mit
Nachbarn. Weil er ist dann ist der Mehrjährige. Das ist so, wenn er Bar Mitzvah ist.
Nein, aber ich meine in Bezug auf die Frage, ob wer zu Simon zählt.
Ja, erzählt er eine Geschichte von Rabbi Yossi ben Chalafta, der sagte, dass man nie Simon mit ihm gemacht hat, solange er nicht Bar Mitzvah war.
Und der Chalafta ist wichtiger als der Nachbar.
Als? Ja. Also, ja. Rab Nachman kommt später, erstens, aber zweitens nicht nur das. Das ist eine andere Ära. Aber es ist nicht nur das. Es ist die Quelle, für was wir eigentlich tun. Tosfot, das habe ich letztes Mal erklärt, schaut sich rund und sagt, was ist eigentlich die praktizierte Halacha unter den Menschen, die Halacha einhalten?
Na, er sagte vor allem, verbringt er auch einen Jerusalem.
Ja, 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 ja. Aber die Frage ist, warum denn Jerusalem Stadtrat? Normalerweise sagen wir alle
Hasen. Einen Aschkenazis.
Ja. Das ganze Shulchan Aruch anzuschauen wäre auch sehr interessant, aber wir wollen jetzt noch ein Pensum hinkriegen. Gut. Jetzt kommen wir zum ein bisschen schweren Thema, nämlich, warum gibt es kein gemischtes Sinn? Was haben wir in unserer Woche gelernt? Ja, es ist nicht bescheiden. Hier gibt es einen anderen Punkt. Rashi und Tosfot. Rashi, wo ist das jetzt? Zweite Zeile in Rashi, also rechts. Rechts ist Rashi, rechts oben, zweite Zeile. Drittes Wort. Mesamnot Latzman, sie tun Simon für sich machen. Shalosh Nashim, drei Frauen. Wir kennen uns auch, Shalosh Avadim, drei Diener. Aber ein Shtei Nashim und Shnei Avadim mit Starfim im Anashim. Man tut nicht zwei Frauen mit einem Mann, zwei Männer mit einer Frau, zwei Knechte mit einem freien Mann oder umgekehrt. Warum? Es gibt Pflichten, Gott zu danken, die unterschiedlich sind zwischen Männern, Frauen und Dienern.
Aha.
Das ist jetzt eine lachische Frage. Wir in Wirklichkeit tun das nicht so, aber im Shulchan Aruch, in den Kommentaren, gibt es diese Auseinandersetzung. Ich liebe das zu erwähnen, dass sozusagen die Frauen sind mit der Brit geboren, die Männer brauchen das für sich.
Aber das ist ziemlich neu, dass man das sagt.
Man geht aber
auch nicht mehr. Das ist auch eingeklammert, dass
okay.
Du Brit erwähnst.
Nur Delecha Shem, wir danken dir, dem ewigen, unserem Gott Allmächtige, Alchin Chantel Avotenu, dass du unseren Vorfahren in Erbe gegeben hast, Eretz Chemdatu Vauchava. Ein geliebtes, gutes und großes Land, weil Tatan war jetzt mit rein, dass du uns aus Ägypten herausgebracht hast, weil Brit Rasch Ratam Tabasarin und für den Zeichen deines Bundes, das du in unserem Fleische geprägt hast. Mhm. Ja? Und hier ist das Problem, es gibt zwar gewisse, gewisse ethnische Gruppen, die so umstrittene Praxis haben, der sogenannten Frauenbeschneidung, der sogenannten, die Exzision ist etwas ganz anderes, aber, wie nicht, wir erkennen die Beschneidung nur bei Buben, bei Männern. Und wieso, und deshalb gibt es eine Auseinandersetzung, wieso soll eine Frau Gott danken für das Zeichen des Bundes, wenn sie eben nicht beschnitten ist? Es geht ihr nicht an, das ist nicht ihr Problem. Ja? Eine Antwort ist, weil Frauen das dennoch heutzutage sprechen, ist, dass Frauen all diesen Dingen innerlich haben. Das ist eine angeborene Sache, das sind nur Menschen, die es extern brauchen. Es gibt übrigens psychologische Argumente und soziologische Argumente, um das zu überlegen. Allerdings sind das keine halachischen Argumente. Ja? Die Halacha funktioniert ein bisschen anders, aber es ist schön zu sehen, dass die Dinge auch in anderen Bereichen schlüssig sind. Aber Rashi hier sagt, nein, Frauen sagen nicht, weil Brit Rashi hat auch zu erinnern. Übrigens, Knechte haben kein Landerbe. Also können sie nicht sagen, Al-Chantal, Abotin, Al-Chantal, das heißt, alle drei Gruppen sprechen ein leicht anderes Menschen. Bei Vadim, Sheena, das Shimon Rot Brit, die Frauen erwähnen nicht den Brit, wenn aber die Momrim nach Latin. Ja, sie sagen nicht für unsere Erbe. Und das Wort bringt das auch von Rashi, das ist jetzt sind wir links, es gibt so das vierte Stück, ja, das erste Stück fängt auf der Seite vorher an. Mesamnot Latzman, drei Frauen, Shalosh Nashim, Kol Shalosh Avadim. Das Wort zitiert Rashi, sehr häufig fängt das Wort an mit, als Basis mit was Rashi gesagt hat, um dann nachher entweder zu widersprechen oder es zu vertiefen. Und das ist, was wir hier haben. Also, Shalosh Nashim vechen Shlosha Avadim, ja, drei Frauen und so, auch drei Knechte, je für sich, aber Shtei Nashim, Enustavin, immer Nashim. Zwei Frauen schließen sich nicht einem Mann an oder umgekehrt, wie Sheyesh bei Nashim, Shein bei Nashim, oder Avadim. Sie haben ein leicht anderes Menschen, Shein Nashim am Wort Brit, die Frauen erwähnen nicht den Brit, Avadim, Enom Brim, Aleret Shein Chalte Labotenu. Ja, Das ist, was in Rashi steht. Allerdings, die letzten vier Wörter sind anders, als was wir in unserem Text von Rashi haben. Das heißt, al nachalotenu. Das heißt, wie das kopiert wurde, ist irgendwann eine Variante aufgetreten im Text. Oder vielleicht hat Rashi das zwischen der ersten und zweiten Fassung seines Kommentars anders geschrieben. Und ein Text ist bei Tosfot angekommen, ein Text ist bei uns im Talmud angekommen. Aber jetzt fängt Tosfot an. Vezarich lomar, ist ganz wichtig zu betonen, der Reshutu ist erschienen, das erwähnt. Frauen müssen nicht Simon machen, sie dürfen. Aber Chiyuvelek, es gibt keine Pflicht. Veteda, wisse, mit der Kamaite Minei Sayate, es wird ja eine Unterstützung gebracht, Le Mann der Amar beperit Shlosha Shachlu, also in unserem, was wir jetzt lernen. Was dort geschrieben ist, den Nashim im Ratzule Samen Mesamnim, dass wenn Frauen Simon machen wollen, dass sie das auch tun, warum? Ja, wie unterstützen wir das, dass das geht? Es heißt dort, wenn mehr Nashim geträgt, auch wenn 100 Frauen dabei sind, ja, sind sie für den Simon aus Perspektive der Männer, wie zwei Männer, genau wie zwei Männer keinen Simon machen können, ja, können auch die Frauen mit den Männern keinen Simon machen. Für die Männer. Ja? Frauen untereinander, drei Frauen machen Simon. Sagt er so, aber was ist dieser Vergleich? Wie immer, Jucha, ihr wollt im Genkatschel. Da Ratsu ist am Kammer. Was heißt Ratsu, wenn sie wollen? Wenn sie müssen, dann müssen sie. Was am Not? Ja? Und weil sie Samchun Hashim Shelanu Shelanu Samnot, so dass sich rundgeschaut und wie die Wirklichkeit zum Tag steht, machen sie nun. Und die wenigsten Frauen machen, tun es aber in Wirklichkeit, sagt das Wort. Worauf? Und das ist auch ein Merkmal von das Wort. Das Wort schaut sich rund, was die Menschen tun, als Quelle der Halacha, zu sagen, das muss so sein. Oder das Wort schaut sich rund und sucht eine Ausrede, um zu erklären, wie die Menschen sich. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Bitte nicht vermischen. An der einen Seite haben wir die Halacha, wie sie in Ashkenaz praktiziert wird, die nicht vollständig auf dem Bavli basiert, sondern auf dem babylonischen Talmud, aber auch auf anderen Quellen, weil Minhag von Eretz Israel eine wesentliche Einfluss ist, aber der Text, der gelernt wird, ist der Text von den babylonischen Juden. Und deshalb schauen sich die Baalei Tosfot und sagen, na, wir müssen das so erklären, weil die Menschen das so machen und das muss ja richtig sein. Und manchmal sagt Tosfot, aber das stimmt ja nicht. Und wenn es nicht stimmt, wie kann es sein, dass die Menschen anders handeln? Und dann sagt das, ja, weil, und gibt eine Ausrede. Und hier ist, ich sehe das hier als eigentlich Ausrede. Nicht, das sagt nicht, die Frauen sollen nicht Simon machen, sondern die Frauen verlassen sich darauf, wenn sie keinen Simon machen, dass es keine Pflicht ist. Der Gaon aus Vilna ist der Meinung, dass es dennoch eine Pflicht ist. Dabei muss man sagen, der Gaon aus Vilna ist ein Alleingänger in dieser Sache. Die Meinung von Tosfot, wie sie hier geschrieben ist, ist eigentlich die führende Meinung in Shulchan Aruch, in der Beinahe Poskim, Frauen dürfen zu und machen, müssen nicht. Und es stimmt zwar, ich kann das vielleicht bedauern oder nicht, aber also bei mir in der Familie habe ich mittlerweile genug Damen, die Bat Mitzwa sind, das ist der Normalste in der Familie, Simon zu machen, machen sie auch nicht jedes Mal. Und es ist das Schimmel, sondern nur Schuld, was hier unter Sorge steht. Gut.
Aber wie begründet das dann der Kraft?
Dafür müssen wir den Grab gehen. Ich habe jetzt das Wort gebracht.
Okay.
Jede Sache ist eine Zeit. Ich habe das gebracht.
Gut. Ja.
Entschuldige. Na, mir war das nur ein bisschen zu schnell. Also für mich müsste man
kein Problem.
Kurz zusammenfassen.
Gerne.
Weil ich habe sofort gesehen, dass die Frauen nicht machen.
Ja. Die Wirklichkeit heute, bei den meisten Menschen, die Wirklichkeit damals ist und war, dass Frauen fast nie Simon machen. Haben Sie schon mal gesehen, dass Frauen Simon machen?
Ja.
Bei Hut. Bei Hut oder bei den Folgers? Nicht? Ja. Okay. Es ist nicht sehr verbreitet. Heutzutage, in modernen orthodoxen Kreisen, in Tefillumen Kreisen, kommt es häufiger vor. Das geht so weit, dass im Shulchan Aruch ist ganz klar, und das haben wir auch gesehen, ist nicht mal ganz klar, dafür brauche ich nicht den Shulchan Aruch, aber wie passt denn nur, wie die Halacha urteilen, wie der Shulchan Aruch nicht das Gemara, aber das ist schon der Gemara, wir haben es gelernt, dass wir keine geschlechtsgemischten Gruppen für Simon machen. Rav Shlomo Zalman Auerbach, Na klar, wenn es drei Frauen gibt und nur eine oder zwei Männer, die Männer können nicht eine Basis des Simons sein, aber wenn die Frauen ihr Simon machen, können die Männer anfangen. Ja, die müssen nicht rausgehen.
Ist das fix?
Also, ist das immer so? Was heißt das immer so? Wenn es drei Männer gibt, dann machen die Männer ja ein eigenes Simon.
Ja, wenn es drei Frauen und zwei Männer gibt.
Mir hat Rav Hershel Schechter gesagt, und das war nicht nur für mich persönlich, sondern es war für den Arsesido. Und ja, so ist es. Und er stützte sich dabei auch auf Rav Shlomo Zalman Erbach und Rav Eliashiv, auf andere. Es gibt eine ganze Reihe, wenn man richtig schaut, was Poskim geschrieben haben, scheint dies relativ unumstritten zu sein. Die einzige Sache ist, auch die Poskim haben das nicht häufig gesehen, dass Frauen Simon machen.
Machen bei Ihnen zu Hause dann?
Meine Frauen, meine Töchter
machen Simon. Die sind dabei.
Nee, ich bin dabei, ja, aber ich muss nicht dafür kriegen.
Das ist ein
Theater. Ja, er hat mir gesagt, ich soll. und ich habe es auch gesehen in Aleo Lo Yibol von Rav Shlomo Zalman Erbach. Allerdings sagt Rav Shlomo Zalman Erbach, dass irgendwann es schon nicht so bescheiden ist. Also, wenn man jetzt eine größere Tischgesellschaft hat, auch wenn dass die Frauen dann Simon machen sollen, wenn es fremde Männer dabei gibt. Gefällt ihm nicht. Und weil es auch in der Schuld ist, nach den meisten Poskim, an dieser Stelle sollen die Frauen es nicht machen. Aber im Familienkreis sagt er das schon, ja. Okay. Und
hat er irgendeinen Grund dafür, dass er das sagt, oder sagt er das nur, weil es ihm persönlich nicht so den Kram hat?
Tja, Ruhe, wenn einem Rav Shlomo Zalman Erbach etwas nicht gefällt, dann ist man aufmerksam. Also nicht, ja. Er war ein unglaublich beliebter Poskim. Ja. Er war auch bei frommen Kreisen, allen Kreisen bekannt. Chassidim, Mitnagdim, Datilomim, Modern Orthodox, alle sind so schon von Erbach gekommen. Und die nicht-religiösen Israelis kannten ihn nicht, weil er sich immer geweigert hat, um irgendetwas mit Politik zu tun zu haben. Und mit Politik meine ich hier irgendetwas mit Landespolitik, mit den politischen Parteien. Er hat sich immer rausgehalten. Alle wollten seinen Segen. Er hat sich rausgehalten. Und wenn er verstorben ist, ich war bei seiner Beerdigung, dann waren eine halbe Million Menschen plötzlich auf der Straße innerhalb von Stunden. Und die säkulären israelischen Journalisten wussten nicht, was geschehen ist. Plötzlich steht Jerusalem still, und nicht nur Jerusalem, sondern es fahren aus ganz Israel Tonnen, weil ja zigtausende Menschen mit ihren Autos und Autobusse nach Jerusalem. Wer ist der Unbekannte, der plötzlich von einem halben Million Menschen auf seinem letzten Weg begleitet wird? Also es war unglaublich, dabei zu sein.
Was ich aber nicht verstehe, gerade vorher haben Sie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich ein halachisches Argument bringe und ein psychologisches. Und wenn mir jemand, egal wer das ist, sagt, na, es gefällt mir nicht, dann ist das für mich ein psychologisches
Argument. Also nein. Wenn es einem Posek nicht gefällt, ist das aus Auseinandersetzung mit den Werten der Tora. Es ist ganz klar, dass ein gewisses Maß an Trennung zwischen Männern und Frauen ein Merkmal des jüdischen Torah-Judentums ist. Wir haben das in der Synagoge. Nach Shulchan Aruch sollen wir das auch bei Beerdigungen haben, dass Männer und Frauen einander nicht anschauen bei einer Beerdigung. Deshalb ist es der Brauch in vielen Gemeinden, dass Frauen gar nicht zur Beerdigung gehen, aber wo sie gehen, dann geht man einfach in zwei separate Delegationen und schaut einander nicht an. Redet nicht miteinander, schaut einander nicht an, geht nicht untereinander. Die heiligsten Momente sind Momente, wo wir geschlechtsgetrennt sind. Wir lernen Torah nicht gemischt, ja, auch wenn es mittlerweile einige Batemidrash gibt, wo sie das doch machen. Das Ideal, das jüdische Ideal ist eigentlich, wenn wir etwas Heiliges leben, und das ist jetzt nicht in der Ehe, wir sprechen jetzt in der Gesellschaft, das Ideal wäre, wie Adam und Chava vor der Sünde. Das heißt, sich nicht bewusst zu sein der eigenen Geschlechtlichkeit. Aber das ist ja unrealistisch, wenn wir nach der Sünde sind. Wir sind uns und unserer Geschlechtlichkeit bewusst und deshalb ist ein gewisser Maß an Trennung irgendwie wichtig. Jetzt, wie weit wir diese Trennung durchführen, ist natürlich anders, je nach in welchem Kreis wir uns befinden. Ich war jetzt bei einem Schabbes, also Wochenende in Kroatien von der Tempelgasse-Schule organisiert. Dort haben sie das als die Shiva-Atmosphäre gefördert. Das heißt, die Männer und die Frauen hatten einen separaten Schabbos quasi. Es gab zwei Bereiche im Essal mit Trennung dazwischen und die Männer haben ihr Ding gemacht, die Frauen haben ihr Ding gemacht. Nur bei den Shurim, da waren die plötzlich modern, auf eine Art, wie sie in jenen Synagogen nicht gelebt wird. Bei den Shurim waren Männer und Frauen in der Synagoge gleichzeitig mit einem Chitze in der Länge mit dem chassidischen Vortragenden, Gastredner, der inmitten war und genauso gut von Männern zu fangen sind. Ich muss sagen, das ist ganz interessant. Im Moment, wenn wir Torah lernen, ist irgendwie ein Moment, wo wir uns noch besser fassen. Und das nicht miteinander gemeinsam Menschen können wir auf verschiedenen Arten auslegen. Allerwenigstens ist das eine Erinnerung, das habe ich schon letzte Woche gesagt, eine Erinnerung, dass ein gewisses Maß an Separatsein wichtig ist. Aber für Rav Shlomo Zalman Auerbach ist die Idee, dass Männer und Frauen, die nicht miteinander verwandt sind, dass sie zusammen am Tisch sitzen und plaudern, sicher nicht das Erbe befürwortet. Aber das bringt uns natürlich zum nächsten Thema. In vielen Kreisen, einschließlich alle Menschen, die hier am Tisch sitzen, sitzen wir am Schabbestisch mit Menschen von verschiedenen Familien, ja, verschiedene Paare, Singles, was weiß ich, Männer und Frauen, und ja, wir kommunizieren auch miteinander. Und so kam es dazu, dass ein Schüler in der Yeshiva von Gush Etzion, ich muss nur sehen, wann der nächste Termin ist, weil unsere Zeit vorbei ist. Ein Schüler in der Yeshiva von, sie hat gerufen, habe ich nicht einmal gesehen, von Gush Etzion. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, nicht viel. Dass der einen Artikel geschrieben hat, warum es heutzutage doch erlaubt wäre, dass zwei Männer und zwei Frauen und ein Mann Simon zusammen machen sollen. Und er hat Rav Aaron Lichtenstein, der eine, es war noch zu seinen Lebzeiten, der eine der absolut edelsten Persönlichkeiten war, bescheiden, edel, sanft, hatte seine negativen Dinge dazu zu sagen. Und natürlich sehen wir jetzt, weil er berücksichtigt nur einen halben Aspekt. Er berücksichtigt nur die Gemara in Masechet Brachot. Er berücksichtigt nicht, was wir hier gesehen haben. Und auch das berücksichtigt er nur, insofern, dass er sagt, okay, das Problem ist, dass gemeinsam sitzen, wir sitzen ohne gemeinsames Dürfen. Was nicht in der Gemara steht, sondern umgekehrt. Wir dürfen nicht, Punkt aus. Also zweimal falsch. Und das wollte ich halt eben als praktische Folgen, was wir jetzt gelernt haben, sagen. Also, Männer und Frauen machen keinen gemeinsamen Simon. Wenn man ein Anhangsel ist, dann schon, aber nicht. So.
Danke.
Gerne, danke.